Keep this frequency clear.
Radio Frequence.
Frequence Info Point.
Ja, ein herzliches Grüß Gott. Werner Rackl begrüßt Sie am Mikrofon beim Infopoint von Radio Frequenz. Beim heutigen Infopoint, da darf ich Ihnen einen Politiker vorstellen. Bei unserer politischen Talkrunde im Infopoint von Radio Frequenz haben wir heute zu Gast Albert Reuer. Er ist Nationalratsabgeordneter der Freiheitlichen Partei für den Bezirk Liezen. Wer ist Albert Reuer? Er wurde am 16. Juni 2015 als Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag angelobt. Seit dem 20. Dezember 2024 ist er Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Reuer startete seine politische Karriere in der Gemeinde Mitterberg, wo er im Gemeinderat tätig war. Zuletzt bekleidete er bis zur Auflösung der selbstständigen Gemeinde am 31. Dezember 2014 das Amt des Vizebürgermeisters. Am 5. April 2013 wurde Reuer zum Bezirksobmann der FPÖ im Bezirk Liezen gewählt. Diese Funktion hat er nach wie vor inne. Für die Landtagswahl 2015 wurde Reuer im Wahlkreis Bruck, Mürzzuschlag, Leoben, Liezen-Murau und Murtal hinter Mario Kunasek, Hannes Amesbauer und Marco Thieler an die vierte Stelle gereiht. Dank des Erfolges der FPÖ bei der Wahl mit dem Erreichen von 14 Mandaten zog Reuer im Juni 2015 in den Steirischen Landtag ein. Weitere politische Funktionen, die er innehatte, als Kammerrat der Steiermärkischen Landwirtschaftskammer seit 2016, Bundesobmann Stellvertreter der Freiheitlichen Bauernschaft Österreichs und Landesobmann der Freiheitlichen Bauerschaft Steiermark. Reuer, er ist verheiratet und betreibt in Mitterberg eine Landwirtschaft. Ja, und hören wir jetzt rein in das Interview mit Albert Reuer, das wir aus terminlichen Gründen am Mittwoch aufgezeichnet haben. Ich begrüße heute im Studio von Radio Frequenz den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Albert Reuer. Herzlich willkommen bei Radio Frequenz.
Ja, grüß dich. Freut mich, dass ich wieder mal da sein darf. Ich glaube, das letzte Mal war es ungefähr vor einem Jahr.
Genau. Albert, die FPÖ stellt in der Steiermark den Landeshauptmann. Bei den Gemeinderatswahlen habt ihr enorm viel dazu gewonnen. Ich sage jetzt in Schladming plus 16%, sonst quer drüber im Bezirk so 8,9%. Die FPÖ war so nahe dran, den Bundeskanzler zu stellen. Schmerzt es jetzt im Nachhinein, dass diese Chance vertan worden ist? Oder ist man bei der FPÖ sogar froh drüber, nicht den Kanzler zu stellen, weil das Sparen muss jetzt ein anderer machen?
Ja, eigentlich beides, wenn ich ehrlich bin. Also es ist sehr, sehr schade aus meiner Sicht, dass dieses Angebot von der ÖVP absolut ein vergiftetes Angebot war. Und da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass unser Bundesparteiobmann, der Herbert Kickl, dieses vergiftete Angebot abgelehnt hat. Wäre es aber möglich gewesen, eine faire Koalition mit der ÖVP zu machen, wie in der Steiermark, und wir waren alle bereit, wie ein Opfer zu bringen, dass wir das Land retten, dass wir die Wirtschaft wieder in die Spur bringen, dass der Hausverstand wieder eine Chance hat, dass wir von der linken Politik von den letzten Jahren wegkommen. Dann war ich sehr, sehr froh darüber gewesen und ich hätte mich natürlich auch über den Kanzler Herbert Kickl sehr gefreut. Allerdings aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder?
Du bist ja FPÖ-Bezirksparteiobmann da in Liezen. Wie schaut es bei den Gemeindestuben aus? Wie stark oder wie intensiv kann sich die FPÖ mit ihren Anliegen jetzt in die Gemeinden einbringen?
Ja, das hat sich jetzt natürlich wieder massiv verbessert. Jetzt sind wir wieder auf einem Normalstand. Natürlich sind wir kommunal nicht so aufgestellt, wie es vielleicht für eine Landeshauptmannpartei sein sollte. Wir haben da schon noch Luft nach oben. Aber wir sind vor 5 Jahren ja fast ausradiert worden in die Gemeinden. Diese 22er Gemeinderatswahl, die hat schon sehr geschmerzt. Das war nicht wirklich das Karrierehighlight als Bezirksobmann für mich, wie damals die Ergebnisse reingekommen sind. Umso erfreuter waren wir diesmal, wo positive Meldungen reingekommen sind, wo einfach dort und da haben wir ein, zwei Mandate mehr gemacht, wie was wir glaubt haben. Wir haben leider keinen Bürgermeister im Bezirk, weil halt diese Losentscheidung in Schladming gegen uns ausgegangen ist. Aber den einen oder anderen Vizebürgermeister, wieder etliche Vorstandsposten, sehr, sehr gute Ergebnisse wie in Irtning. Und wir sind auch im Osten vom Bezirk wieder aufgestellt, also in Landl, in Admont, wo wir wirklich weiße Flecken gehabt haben, weil man darf ja nicht vergessen, der Bezirk Lierzen ist ja nicht, glaube ich, mir daheim oben in Gremming, Schlamming, sondern geht ja natürlich bis Tregelwang, Geishorn, bis Admont, bis ja Gams bei Hieflau, Landl etc.
Gibt's da Vorgaben vom Herrn Kunasek, dass, was sie da jetzt im Bezirk Lietzen seitens der FPÖ tun muss, wie viel das dazugewinnen müsst in den nächsten Jahren?
Die Vorgabe ist einfach, dass jeder sein Bestes gibt und insgesamt trotzdem alle in die gleiche Richtung ziehen. Also dass die Parteilinie wieder nicht vorgeben, aber es ist eine Gesinnungsgemeinschaft, es sind da sehr viele Leute dabei, die gleiche Vorstellungen haben. Vorgaben gibt es sicher keine und ich glaube, ich bin 12 Jahre Bezirkspartei-Obmann, also der Mario kennt mich, er kennt meine Stärken und meine Schwächen, also er kann sich auf mich schon verlassen, da gibt es keine Vorgaben.
Albert, ich habe mir einige deiner Parlamentsansprachen, eigentlich alle, angeschaut, die auf YouTube zu finden sind. Die erste Ansprache war am 13. Mai, da ist ums Tierschutzgesetz gegangen. Du hast gesagt, das Tierschutzgesetz, das war kein guter Tag für die Schweinebauern. Der Bauernbund führt zu Bauernschwund, hast du bei der Rede gesagt. Warum hast du oder warum hat die FPÖ dann trotzdem dem Tierschutzgesetz zugestimmt?
Weil das von der Rechtsmaterie her sehr schwierig war. Also diese Schweinebauern, vor allem in der Südoststeiermark, und haben wir etliche Wand oder sozusagen zwischen zwei Stühle durchgefallen. Also wenn wir diesen rechtsfreien Raum nicht korrigiert hätten und eher nicht eine Planungssicherheit gegeben hätten, dann waren ja diese Betriebe, die vor 10, 12 Jahren einen neuen Stall gebaut haben, Kredite zum Abzahlen haben, hart arbeiten, völlig in der Luft gehängt und hätten per Gesetz sozusagen innerhalb von ein paar Tagen einen Betrieb zusperren müssen. Also war das halt ein Kompromiss. Allerdings war uns die Übergangszeit, die Frist noch zu kurz. Also man sollte ja schon die Zeit geben, weißt, es passiert immer wieder das Gleiche. Es kann auch passieren als Bauer, du baust einen neuen Stall und nach 5 Jahren werden dann die Auflagen geändert und nach 5 Jahren ist dein neuer Stall nicht mehr rechtskonform.
Aber also, darf man sagen, du bist jetzt nicht gegen die Abschaffung der Spaltböden, sondern du möchtest einfach, dass diese Investition einfach kompensiert werden muss durch einen staatlichen Zuschuss oder Förderung.
Ja, und Problem ist ja das, neue Ställe werden ja dann eh schon wieder anders gebaut. Aber wie gesagt, es geht um die Rechtssicherheit. Du baust heute einen Stall, bei einem Kuhstall immer mittlerweile für Summen von 1 Million Euro, wenn du dann baust. Das schreibst du nicht in 5 oder 10 Jahren an, sondern auf 25 Jahre. Und während dieser 25 Jahre sollst du halt auch Rechtssicherheit haben, dass sie da nicht die Auflagen ändern. Wenn der andere dann 15 Jahre später wieder einen neuen Stall baut, dann baut er halt einen anderen Stall, weil es anders ausschaut. Nur eins muss ich auch noch dazu sagen, bei diesen ganzen Materien, wir müssen da schon verdammt aufpassen, dass wir nicht in Österreich Goldplating machen, dass wir nicht weit höhere Auflagen haben wie der Rest von Europa. Dann bringen wir unsere Bauern um, weil sie einfach nicht mehr mitkommen, weil sie mit dem Preis dann nicht konkurrenzfähig sind, weil der Konsument will ja am Ende des Tages trotzdem ein billiges Schnitzel.
Ja, es hat ja Umfragen oder es gibt ja Untersuchungen, das heißt, es reden zwar alle dann vom einheimischen Fleisch und vom Biofleisch, aber wenn er dann einkauft, dann kauft er trotzdem die Aktionsware, die aus Polen kommt zum Beispiel.
Ja, richtig, und das wollte ich ja gerade sagen, also in Ungarn etc., im Rest der EU, nimmt ja das keiner so eng mit diesen Vorgaben von der EU, das machen ja nur die Deutschen und Österreicher. Und wenn wir das so übergenau machen, Goldplating, wie gesagt, dann tragen wir unsere Bauern an und importieren aber gleichzeitig dann die Produkte für die Nachbarländer, wo sie noch unter schlechtere Bedingungen produzieren, wie unsere alten Ställe hier zusammen, die der Gesetzgeber so klargeweis zutrat.
Ja, im Juni hast du dann 17. Juni hast die zweite Rede gehalten, da ist es ums Landwirtschaftsbudget gegangen. Da hast du gesagt, der Bauernbund führt zu Bauernschwund. Ist das für die FPÖ das neue Feindbild, der Bauernbund?
Ja, mittlerweile, also Feindbild ist einmal grundsätzlich das falsche Wort. Das sind Mitbewerber in der politischen Landschaft. Aber es ist natürlich auch so, wenn jeden Tag 9 Bauern die Stalltür für immer zusperren, dann haben wir irgendwo ein Problem, dann haben wir wirklich einen Bauernschwund. Und der Bauernbund, das sind halt so typische Beschwichtiger. Also sie sagen aber ganz was anderes, wie was dann anstimmen, sie beruhigen eine Leute, trotzdem wird es von Jahr zu Jahr schlechter und mittlerweile ist ja gar kein Feindbild mehr. Es ist ja fast schon ein bisschen ein Mitleid, weil einfach wir wahrnehmen, dass sich der Bauernbund gegen den Wirtschaftsbund in der ÖVP in keinster Weise durchsetzen
kann. Ja, da geht es ja um diese Herkunftsbezeichnung zum Beispiel. Ne?
Genau, das war sehr, sehr wichtig und dass wir uns da auch richtig verstehen. Der Konsument hat auch nach der Herkunftskennzeichnung völlig freie Hand, wo er hingreift im Regal, aber es sollte halt draufstehen. Es sollte halt bei der Herkunftskennzeichnung das im Paket rein sein, was sich der Konsument erwartet. Und wenn er sich ein regionales Produkt erwartet, also zum Beispiel ein Tiroler Speck, dann sollte es halt draufstehen, dass das Fleisch aus Holland ist. Die Würsteln sind gleich gut wegen denen, er kann es trotzdem kaufen, aber momentan steht es halt leider nicht drauf. Und sollte man den ganzen Wahnsinn mit Mercosur kriegen in 2-3 Jahren, dann war es halt umso wichtiger, dass unsere Bauern irgendwo sich abgrenzen können, ein Alleinstellungsmerkmal haben und dass die Kennzeichnung klar drauf ist, wo es her ist.
Ja, aber wo kommt dieser Widerstand jetzt her bei der ÖVP? Ist das rein nur die Agrarindustrie?
Na, wie gesagt, das ist der Wirtschaftsbund, ist in der ÖVP übermächtig. Wir haben auch Diskussionen in der Partei bei den einzelnen Flügeln, aber trotzdem haben wir insgesamt eine Marschrichtung, dass wir für die Herkunftskennzeichnung sind, die ganze freiheitliche Partei, auch die freie Wirtschaft tragt das weitestgehend mit. Bei der ÖVP ist anders, der Wirtschaftsbund, die Klammern halt, bei Mercosur zum Beispiel, wenn die Deutschen ein paar Auto mehr nach Südamerika liefern, dann glauben sie halt, dass die Autozulieferer im Süden von Graz mit profitieren und dafür opfern sie halt die heimische Landwirtschaft, wenn man es ein bisschen überspitzt
darstellt. Ja, die Gastronomie wird auch keine Freude haben müssen. Jetzt müssen schon die Allergien überall dazu schreiben, jetzt noch dazu, wo Schnitzel herkommt.
Ja, aber das lässt sich lösen. Also da hat es wirklich schon Arbeitskreise, Diskussionsrunden gegeben, wo das praxistauglich zum Lösen war. Wir wollen ja nicht das bis ins letzte Detail draufstehen haben, aber im Groben und Ganzen halt.
Die Frau Gehwessler hat das Renaturierungsgesetz hinterlassen.
Uiui.
Da hast ja du auch keine Freude, dass, dass das kommt.
Jetzt sind wir wirklich knapp am Feindbild, obwohl, wie gesagt, auch wieder Mitbewerber natürlich keine Feinde, ganz klar. Gehwessler ist echt knapp am Feindbild, weil das einfach ideologisch getrieben ist, die ganze grüne Politik. Wir tragen den ganzen Green Deal nicht mit. Wir sind bei dieser ganzen Klimaverschwörung nicht so wirklich dabei. Das ist schon sehr ideologisch, was die Gehwessler da hat. Und die Renaturierung sollte ja nächstes Jahr in Kraft treten. Im September 26 geht eigentlich rein zu Lasten der Bauern, wird auf einem Agrarbudget finanziert werden zu Lasten der Bauern und alle anderen. Wir sollen jetzt wieder zurück sozusagen auf den Stand von 1995. Also alle anderen brauchen eigentlich keinen Beitrag leisten, nur die Bauern. Also niemand denkt zum Beispiel an, ich weiß schon, dass vor 95 war, dass man die Donauinsel wieder rückbauen sollte, wenn man Renaturierung haben will. Das wollen sie natürlich nicht, aber die Bauern sollen wieder so wirtschaften wie 1995 und deren Wiesen wieder gleich zweimal machen. Und sollen die Vorflut irgendwie ausreißen, wo Entwässerung ist. Es ist ja alles ein Wahnsinn aus unserer Sicht.
Also das Gesetz wegbringen wird man wahrscheinlich nicht, aber du bist auf jeden Fall, oder die FPÖ ist massiv für diese Ausgleichszahlungen, falls ein Bauer betroffen ist.
Ja, aber wie gesagt, wir wollen eigentlich nicht als Bauernvertreter, wollen nicht, dass das aus dem Agrarbudget gezahlt wird, sondern das müsste schon aus dem öffentlichen Haushalt kommen.
Okay.
Der natürlich auch sehr, sehr schmal besetzt ist momentan.
Du hast zuerst einmal kurz angesprochen, Mercosur. Wie ist da nochmal die Sichtweise der FPÖ? Da wird es ja irgendwann nochmal eine Abstimmung geben, ob man da dazu geht oder nicht. Besonders
schwierig. Also wir sind ganz klar dagegen, das ist sowieso klar. Aber das Schlimme ist ja, wenn man das verfolgt hat, die letzten Jahre, die Deutschen haben ja ihre Autoindustrie fast mutwillig an die Wand gefahren. Also mit diesen übereilten Verbrenner aus, wo Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt war im Verbrennersektor, haben sie ihre Autoindustrie nahezu ruiniert. Und jetzt, weil eh schon alles zu spät ist, 11:55, wollen sie noch ein paar Verkäufe retten mit Südamerika und dafür opfern sie jetzt die Bauern auch noch. Also zuerst haben sie die Autobauer ruiniert, jetzt ruinieren sie dann die Bauern. Das ist ja keine Politik nicht.
Ein Thema in einer deiner Reden war auch diese Förderung der Rehkitzrettung. Wird es jetzt kommen? Ich habe es nicht ganz ausgekehrt aus dem Beitrag.
Nein, das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, bei mir sind sie ja heuer das erste Mal schon geflogen. Also der Gemeindebauernausschuss von meiner Gemeinde Mitterberg St. Martin, die haben so eine Drohne finanziert gekriegt, soweit ich weiß, von der Gemeinde, weil ich war sogar bereit gewesen, dass ich was mitgesponsert hätte, haben sie dann gesagt, brauchen wir nicht mehr, haben wir schon alles gezahlt. Die sind wirklich geflogen vorn mähen und das ist eine sehr gute Sache.
Du bist der Chef von der RML, vom Regionalmanagement Lietzen. Thema, großes Thema bei der RML, Glasfaser. Was tut sie weiter? Wann kriegt Lietzen endlich seine Glasfaser? Weil die streiten ja immer darum, ob sie es jetzt in der Mitte von der Straße verlegen müssen oder am Gehsteig.
Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht im operativen Geschäft. Ich sehe das durchaus auch ein bisschen mit Sorge, vor allem der Zeitplan, den wir vor 3 Jahren gehabt haben, der hält natürlich hinten und vorn nicht, aber insgesamt möchte ich schon betonen, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist. Also, dass wir sozusagen im letzten Graben Glasfaser reingraben, weil ja dieses Homeoffice, also auch für bäuerliche Betriebe, oft die jungen Weiberlein können da eventuell einen halben Tag über Homeoffice irgendwo bei einer Firma arbeiten und trotzdem daheim die Kinderbetreuung machen und müssen nie pendeln. Pendeln ist ja sowieso ein Thema im Bezirk Lietzen. Also wenn du jeden Tag eine Stunde im Auto sitzt, ist halt das schon lässig, wenn du bis heim eine schnelle Leitung hast und da irgendwas von daheim aus machen kannst. Also insgesamt ist es eine gute Sache, stehe auch nach wie vor dazu. Hoffen wir, dass wir das Ganze mit ein bisschen Bauchwitz an einen guten End bringen. Und dass die letzten Jahre nicht alles so gelaufen ist, wie man es vorgestellt hat, glaube ich, ist auch bekannt.
Da gibt's noch ein Thema bei der RML, das ist diese Limo. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, der 3. oder 4. Versuch, das Ding jetzt irgendwie ins Leben zu bringen. Man hat das eine Chance, irgendwann jemals umgesetzt zu werden. Ich meine, da verbrennt man eigentlich Geld.
Ja, das ist bei mehreren Projekten, aber was ich bei der RML kritisch sehe, obwohl es insgesamt auch wieder eine gute Sache ist, generell bringen wir ein bisschen zu wenig Geld in die Projekte ein und da haben wir vielleicht zu wenig sinnvolle Projekte, wo man sagt, da sollte man eventuell noch mehr Geld einschmeißen. Da sind oft die Gemeinden auch ein bisschen säumig, dass Projekte einreichen. Manche machen das sehr gut, manche lassen da Geld liegen. Das heißt, wir haben eigentlich zu viel Verwaltungsaufwand im Verhältnis zu den Projekten. Aber man muss auch wieder sagen, in der Verwaltung sitzen da sehr gute Leute rein, die für die Gemeinden auch oft kontaktiert werden für Förderabwicklungen. Insgesamt ist das System zu kompliziert, aber da wird den Gemeinden auch sehr geholfen und das kann man halt auch nicht wirklich gegenrechnen. Also es hat schon einen Nutzen, aber es ist halt wie überall. Wo viel Licht ist, ist auch ein bisschen ein Schatten.
Ich meine, ich bin ein bisschen Außenstehender, mir fällt irgendwie im Bezirk Lietzen irgendwie ein Drive in Richtung wirtschaftliche Prosperität. Ich meine, die Jungen nach der Matura rennen, kann man sagen, de facto alle davon. Die gingen entweder nach Graz, nach Salzburg, nach Linz oder nach Wien. Wirtschaftlich an Betriebsansiedlungen gibt's, sage ich mir, auch nicht jetzt wirklich was Großartiges. Ich meine, der Tourismus, keine Frage, ist der Motor oder die wirtschaftliche Kraft da im Bezirk Lietzen. Schulstandort oder Fachhochschule gibt's keine, Universität gibt's keine, obwohl es Raumberg gibt. Da tut sich irgendwie gar nichts im Bezirk, finde ich.
Eins muss ich noch sagen, die Jungen rennen davon, das haben wir vor 10 Jahren sehr viel stärker wahrgenommen. Die Jungen sind durchaus bereit, dass sie da wieder zurückkommen nach dem Studium und da arbeiten, wenn adäquate Arbeitsplätze sind. Und jetzt geht ja diese Babyboomer-Generation in Pension, das heißt, der ein oder andere interessante Posten wird frei im Bezirk und unsere Jungen sind dann auch sehr froh, dass sie da bleiben können oder wieder zurückkommen. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, das war schon mal Ärger. Tourismus ist ganz, ganz ein starker Motor. Schladming prosperiert sehr. Da muss man nur jetzt ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwann zu viele Betten sind, weil massiv wieder ausgebaut wird. Und was wir jetzt schon sehen, falsche Wirtschaftspolitik haben wir schon angesprochen. Unsere deutschen Gäste schwächeln neuerdings ein bisschen. Wir haben oben ja nur das Glück, dass das halt jetzt durch Slowaken, Tschechen, Polen und so weiter ausgeglichen wird.
Ein anderes Thema hätte ich nur im eigenen Interesse. Ich arbeite nicht nur bei Radio Frequenz, ich bin auch im Vorstand vom CCW und alle, die irgendwo in diesem Non-Profit-Bereich oder im Kulturbereich arbeiten, haben natürlich mordsmäßige Angst, weil es wird ja gespart. Ja, müssen wir uns fürchten, die was Kultur machen da im Bezirk Lietzen, dass mordsmäßig eingespart wird.
Ich glaube, dass sie niemand fürchten braucht. Es ist nur klar, bei dieser angespannten Budgetlage bei den Gemeinden und beim Land und beim Bund, wird halt jeder Stein einmal umdreht werden und dann wird man schauen, was wirklich sinnvoll ist und was nicht. Dass wir Kultur brauchen, ist ja wohl außer Zweifel. Wie, wann, was, wo finanziert wird, muss man sich anschauen. Ich glaube, dass es Kürzungen in alle Bereiche geben wird. Aber da sind wir eigentlich wieder bei einer Sache, was wir am Anfang auch gehabt haben, wegen der Wirtschaft. Also diese ganze Inflationsgeschichte. Und das hat ja aus meiner Sicht mit den Russland-Sanktionen angefangen. Und wir haben halt vor ein paar Jahren mal 12% Inflation gehabt und dann 10% Lohnerhöhung. Und seitdem sind alle Budgets aus dem Ruder gelaufen. Und das macht die Lage momentan so schwierig, weil ich glaube, kein Landesrat oder kein Regierer tut gern irgendwo kürzen. Und trotzdem wird es der eine oder andere halt machen müssen.
Großes Thema in der Bevölkerung sind die Kosten. Ich nehme jetzt nur als Beispiel die Stromkosten her. Jetzt sitzt im Aufsichtsrat der Energie Steiermark de facto die Politik drinnen mit ihren Funktionären. Warum kann man da nicht einen Druck ausüben, dass zumindest die Landesenergieversorger ihre Kosten oder ihre Stromkosten senken für die Nutzer?
Ich glaube, das will keiner ausscheren, aber wahrscheinlich wird man über das Thema eher noch diskutieren müssen, was ich halt sehr kritisch sehe. Und jetzt sind wir über diesen Peak schon wieder drüber, dass er schon wieder bald wurscht ist, aber diese Geschichte mit Merit Order, der Kardinalfehler war halt wirklich vor ein paar Jahren, dass der Strompreis vom teuersten Kraftwerk bemessen wird. Und durch das, dass man damals mehr oder weniger absichtlich den Gaspreis so erhöht hat, weil man dieses billige Russengas politisch nicht mehr gewollt hat, jetzt sind halt die Gaspreise hinterhergegangen, das Gaskraftwerk ist mit dem Preis massiv aufgefahren und hat alle Strompreise aufgedruckt. Also Spanien zum Beispiel, haben zwar eine linke Regierung, aber die Spanier haben bewusst das teuerste Kraftwerk finanziell unterstützt vom Staat und haben damals die Inflation auf 3% gehabt und mehr 12%. Und diese Energiepreise, die hast halt bis zum Schokolade, bis zum Zucker, bis alles, also bei jedem Produkt im Supermarkt ist dieser Energiepreis enthalten.
Herr Hans, muss ich dich noch fragen, Leitspitalitzen, Plan A oder Plan B, weißt schon was?
Also meine Antwort wird jetzt ein bisschen verwirrend sein. Plan A ist fix, aber Plan A heißt neuerdings der Ausbau von Rotenmann und die Spezialisierung von Schladming und Barossee in Zusammenarbeit Barossee, Ischl und Schladming mit Schwarzach. Das ist der neue Plan A und der wird umgesetzt werden. Und es gibt weder einen Plan B, C, D, es gibt nur mehr diesen neuen Plan A.
Da ist aber schon hilfreich, dass in Oberösterreich und in Salzburg FPÖ-Politiker in der Landesregierung sitzen, oder?
Ja, aber da gibt's die Spitalsverbände, die müssen ja okay geben. Da sind schon Fachleute am Werk. Ich glaube, jetzt sage ich was vielleicht für manche sogar falsch verstanden wird. Ich habe eigentlich jahrelang geglaubt, ich war immer gegen diese Zentralisierung im Spitalbereich mit Steinach, weil wir die drei da halten wollten. Und das sehe ich ja durchaus als politischen Erfolg, dass das jetzt gelungen ist. Aber ich habe geglaubt, das ist ein Kirchturmdenken, konnten sie mir vorwerfen, dass ich mir gar so viel Schladming aus See und Rotenmann eingesetzt habe. Ich sehe hier mittlerweile umgekehrt schon mehr Kirchturmdenken für die Leute, die was so, die Bauern, die was noch für Steinach sind. Weil das ist reines Kirchturmdenken. Wir müssen schon größer denken. Es ist nichts verhaut, wenn wir mit den Nachbarbundesländern zusammenarbeiten. Ich meine, Österreich ist insgesamt nicht viel größer wie Bayern. Wir haben 9 Bundesländer. Warum sollte man nicht mit den Salzburger und mit den Oberösterreichern zusammenarbeiten, wenn das dann noch Leute von der eigenen Partei sind, macht es sicher leichter und ist angenehm. Aber auch wenn es nicht so war, war das vernünftig.
Verkehrssituation da bei uns im Ennstal, B320, hast du da irgendwelche Gedanken dazu? Wird sich da mal irgendwas tun?
Ja, der Wunsch ist halt jetzt einmal, dass diese Lastwagen-LKW-Fahrverbot-Verordnungsgeschichte repariert wird, besser gestern wie morgen. Ich hoffe, dass das die nächsten 2 Monate wieder zusammenbringen, weil das tut wirklich weh. Ich muss ja im Nachhinein noch sehr, sehr dankbar sein an den Bezirkshauptmann Außerdienst Josef Dick, weil das war wirklich vom Sepp Dick eine gute Tat, dass er sozusagen eine Woche vor seiner Pensionierung damals dieses Dekret unterschrieben hat. Das hat uns das Leben im Tal alle miteinander angenehmer gemacht, dass dann immer wieder ja ein paar Juristen gibt, die was das anfechten, ist auch klar, dass er jetzt kurzzeitig durchgegangen ist, ist traurig. Aber wie gesagt, ich hoffe, das wird repariert. Der Verkehr wird halt insgesamt mehr, weil eben der Tourismus auch stark ist und mit den Lastwagen vertragt sich das nicht. Problem haben wir natürlich schon bei der B320 und natürlich finanzierungstechnisch jetzt auch. Aber man muss, es wird jetzt auch dann ein Gespräch geben mit der Landesrätin Holzer, schon auch über die Priorisierung für die Bauprojekte nachdenken. Und ich glaube halt, ganz ehrlich, wir brauchen zwischen Lierzen und Schladming noch mindestens 2 Überholstrecken. Weil diese Kolonnen ist halt das Gefährliche für die Verkehrssicherheit. Die Leute fahren da hinten nach und irgendwann reißen ja der Geduldsfaden und dann reißen sie halt raus und überholen einen Stollen, wo es nicht geht und dann haben wir halt echt grausige Unfälle. Also diese, man sieht jetzt zum Beispiel die Strecken, die wir jetzt haben in Oberhaus und in St. Martin-Timblern herunten, das funktioniert. Da warst du ein paar Kilometer vorbei schon, jetzt musst du halt Geduld haben und sobald die Überholmöglichkeit ist, dann reißt man halt nach. Und das war, da braucht man sicher noch zwei Strecken dazu. Das war mir wichtiger, wie das ein oder andere Projekt, was jetzt in der Pipeline ist, aber müssen wir drüber reden.
Du bist jetzt seit einem Jahr jetzt in Wien als Nationalratsabgeordneter, ein Neuling, bist jetzt nicht mehr ganz, muss man sagen, aber wie geht's einem Neuling, wenn er da das erste Mal im großen Parlament spricht, oder wie wird man da aufgenommen von den anderen? Die Frau Nationalratspräsidentin hat ja die Kollegen, die dich da unterbrochen haben bei deiner ersten Rede, ja gleich zurechtgewiesen, dass man einen Neuling bei seiner ersten Rede nicht mit Zwischenfragen oder Zwischenrufen unterbricht.
Ja, ich bin ja schon ein ausgewachsener Bauernbauer, man muss mich nicht rund um die Uhr beschützen, ich stehe schon auf eigene Füße, das hat die Frau Präsidentin wahrscheinlich nicht gewusst. Nein, hat schon passt, aber nein, geht gut, es war nur komisch, die ersten 3 Monate war ja auch kein Agrarthema, keine Redemöglichkeit. Man fühlt sich da zuerst schon ein bisschen fremd. Und wenn wir es dann richtig eingelebt gehabt haben, auch mit den 4 Reden und mit den Kollegen und so weiter, dann war die Sommerpause und jetzt im September starten wir halt wieder voll durch. Aber was mir sehr hilft, das muss ich auch vielleicht dazu sagen, es gibt verschiedene Lebenslinien und Werdegänge. Also ich bin für mich persönlich sehr froh, dass das Step by Step gegangen ist. Ich war in jungen Jahren Gemeinderat, dann war ich einmal eine Periode Vizebürgermeister in einer kleinen Gemeinde Mitterberg. Dann war ich fast 10 Jahre im Landtag Steiermark und seit Jänner in Wahrheit bin ich jetzt Nationalrat. Und das hilft halt schon weit draußen. Ich sage irgendwie, der Zirkus ist viel größer, die Manege ist viel größer, aber handwerklich ist es eigentlich das Gleiche.
Du bist ja in mehreren Ausschüssen drinnen, Landwirtschaft, habe ich gehört, Wirtschaft und Umweltschutz. Hat man dann noch Zeit, in den Bezirk zu gehen? Verliert man nicht den Kontakt mit der eigenen Wählerschaft, mit den Bauern da vor Ort?
Nein, eigentlich, wir sind sicher, die halbe Zeit von unserer Arbeit ist sicher im Bezirk, sind wir trotzdem sehr viel unterwegs. Ich glaube nur, dass das sehr, sehr wichtig ist, aber die anderen Parteien, ich bin eigentlich grundsätzlich froh, wenn viele Abgeordnete sind im Bezirk für verschiedene Parteien, weil ich glaube, jeder regionale Abgeordnete hat irgendwo die Aufgabe, dass er das, was er halt beim Feuerwehrfest so mitgeben, irgendwo weitertragt an die Parteispitze oder an die Regierungsspitze, wie auch immer, weil ich schon glaube, dass die in der Regierung dann drei sitzen. Die haben schwerer, die verlieren ein bisschen den Kontakt zur Basis, aber da können sie gar nichts dafür. Das ist halt eine Blase. Wien, glaube ich, ist sowieso der Politikbetrieb ein bisschen eine Bubble. Und darum ist wichtig, dass die regionalen Abgeordneten da in der Fraktion einfach die Anliegen der Region weitergeben und die Sachen vertreten, was herund wichtig sind.
Manche FPÖ-Politiker polarisieren schon sehr stark mit ihren Ansichten und auch Aussagen. Wie bewegst du die? Hast du einen guten Kontakt dazu, die anderen Vertreter der Landwirtschaft aus den anderen Parteien?
Also zu Wien muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, wir sind 57 FPÖ-Nationalratsabgeordnete. Ich glaube, wir haben jetzt einmal monatelang ein bisschen zu tun gehabt, dass ich die eigenen Leute mal kennenlerne. Das dauert schon alles so ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir zu den anderen Fraktionen noch nicht so viel Kontakt gehabt. Ich habe es nur schon wahrgenommen, oder das war halt meine Wahrnehmung, dass mir die ÖVP-Abgeordneten, die Bauernbündler am Radar haben, dass sie gemerkt haben, da ist jetzt ein neuer da, den muss man ernst nehmen, und da gibt's schon Gespräche, aber wie gesagt, es muss eine gewisse Wertschätzung immer da sein, aber man muss halt auch wahrgenommen werden, dass man nicht wirklich als politisches Leichtgewicht wahrgenommen wird, wo sie sich ja eigentlich nicht darum bemühen müssen, dass sie mit einem reden. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Was hast du noch für politische Ziele vorgenommen fürs heurige Jahr?
Fürs heurige Jahr?
Oder fürs nächste Jahr, kann man schon sagen.
Ja.
Das ist schon das heurige Jahr, das ist schon fast dumm.
Ich bin sozusagen jetzt designierter Spitzenkandidat wieder für die Bauernkammer, wo ich im Land im Jänner 2026, also das wird so ziemlich das Nächste sein und in Wien unsere Arbeit einfach fortsetzen und dann schauen wir, was passiert.
Albert, dann recht herzlichen Dank fürs Gespräch.
Hat mich sehr gefreut und vielleicht schaffen wir es, dass wir nicht wieder ein Jahr brauchen, dass ich vielleicht früher wieder mal vorbeikomme. Danke. Ja.
Das war ein politischer Talk mit Nationalratsabgeordneten Albert Reuer von der FPÖ.